war wie für deinen Teil? Indem es darum ging, eben Gott an erste Priorität zu setzen. In meinem Teil geht es jetzt darum, den Segen der Priorität. Also belohnt Gott das wirklich, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen? Dazu habe ich die Stelle aus Haggai 2, 15 bis 18 in erster Linie und ich möchte daraus vorlesen. Doch von heute an sollt ihr den Blick nach vorne in die Zukunft richten. Bevor ihr begonnen habt, die Mauer meines Tempels wieder aufzubauen, wolltet ihr von einem Feld 20 Sack Getreide ernten, aber es wurden nur 10. Ein Weinberg sollte 50 Krüge Wein bringen, aber schließlich waren es nur 20. Ich schickte euch Hagel, ließ euer Getreide verdorren und verschimmeln und eure Mühe war vergeblich. Trotzdem seid ihr nicht zu mir, dem Herrn, zurückgekommen. Doch heute, am 24. Tag des 9. Monats, wurde das Fundament für meinen Tempel fertig. Ab jetzt dürft ihr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Vers 15, doch von heute an sollt ihr euren Blick in die Zukunft richten, nach vorne richten. Was will Gott Haggai damit und damit auch dem Volk Israel sagen? Das Fundament ist jetzt endlich fertig vom Tempel und ab jetzt ist es etwas anderes. Was vergangen ist, ist vergangen. Aber das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich habe meine Prioritäten früher falsch gesetzt, aber Gott geht es nicht darum, dass wir ständig kommen und sagen, Gott, und gestern und vorgestern und vor 3 Tagen und vor 5 Jahren habe ich das und das und das falsch gemacht, sondern er möchte auch eine Veränderung sehen. Er möchte sehen, dass wir unser Leben anpassen und bewusst verändern. Weil er vergibt uns gerne das, was wir falsch gemacht haben, wenn wir das eingestehen. Aber er möchte auch, dass wir den Blick nach vorne richten und in die Zukunft Veränderungen treffen und die Prioritäten, so wie Fabi gesagt hat, für die Zukunft richtig setzen und nicht nur ihn in unsere Pläne einbinden, sondern ihn auch an erste Stelle setzen. Vers 16 bis 20. Bevor ihr begonnen habt, die Mauer meines Tempels wieder aufzubauen, wolltet ihr von einem Feld 20 Sack Getreide ernten, aber es wurden nur 10. Ein Weinberg sollte 50 Krüge Wein bringen, aber schließlich waren es nur 20. 10 statt 20 Sack Getreide, 20 statt 50 Krüge Wein. Interessant, da steht nicht null. Null Wein, null Weizen, ihr kriegt gar nichts, weil ihr mich nicht an erste Stelle setzt, sondern Gott gibt den Leuten noch etwas. Es war noch genug für die Leute, um davon zu leben und auch anscheinend noch genug, um in fetten Häusern zu wohnen. Aber man sieht an dieser Stelle auch ganz eindeutig das, was Fabi gesagt hat. In seinem ersten Teil sieht man es aber hier an der Stelle auch. Gott hat seinen Segen nicht mehr dazu gegeben. Das Mehr dazu. Und in Vers 17 steht dann noch, und doch seid ihr nicht zu mir gekommen. Gott hat vielleicht auch gehofft, dass die Leute das selbst merken und merken, oh, da fehlt irgendwas. Wir hatten eigentlich viel mehr erwartet, aber es nicht bekommen. Aber den Leuten ging es immer noch verhältnismäßig zu gut, dass die es gemerkt haben. Denn wir kennen das Phänomen doch alle. Wenn es uns richtig schlecht geht, dann rufen wir zu Gott. Aber vorher habe ich ja alles alleine hingekriegt, alleine geleistet, alleine geschafft. Da brauche ich Gott ja nicht wirklich. Denen ging es verhältnismäßig zu gut. Also musste Gott den Propheten Haggai schicken, um sie darauf hinzuweisen, dass sie ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Heutzutage kennen wir das auch noch von den Terroranschlägen in Paris zum Beispiel, wo es dann auf einmal heißt, pray for Paris oder pray for London. Bete für Paris, bete für London nach den Anschlägen auf einmal. Aber vorher, ja, wir kriegen das alles schon hin. Sicherheit, alles gut. Beste Polizei, aber wir brauchen Gott nicht. Aber dann, wenn es eintrifft, dann brauchen wir ihn. So ähnlich ist auch die Geschichte von Steffen, habe ich das letzte in einer christlichen Zeitschrift gelesen. Er hat ein ganz normales Leben geführt, hatte eine Frau, eine Tochter, alles gut. Aber er hatte eben auch noch seine Hobbys. Seinen Oldtimer und seine Aktien und da war er richtig gut drin, hat getradet, hat gehandelt, seinen Oldtimer gepflegt und gehegt und so hat er gar nicht gemerkt, dass die anderen Dinge in seinem Leben alle in Vergessenheit geraten. Die Familie, seine Kinder und die Familie bricht auseinander und das passiert heutzutage oft. Seine Reaktion darauf, er ist in Alkoholsucht und in Depressionen verfallen und wacht dann nach dem Koma im Krankenhaus auf und merkt, mein Leben ist komplett kaputt. Und dann ruft er zu Gott: Gott, hilf mir. Und Gott hilft ihm und befreit ihn von seiner Alkoholsucht. Und heutzutage ist er wieder glücklich mit seiner Frau und Tochter vereint. Doch was zeichnet auch diesen Menschen aus? Auch er hat erst in seiner großen Not zu Gott gerufen und nicht vorher. Warum also wendet sich das Volk nicht an Gott direkt bei dieser ersten mangelnden Ernte? Es ging ihm schlichtweg nicht schlecht genug. Und sie waren zu sehr auf ihr eigenes Ego, auf ihr eigenes Schaffen fokussiert. Eine Gefahr, die wir auch heute haben. Wenn wir in Deutschland leben, geht es uns verhältnismäßig relativ gut im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Afrika. Wir haben eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen. Wir leiden keine Not. Und genau deshalb gerät Gott vielleicht heute auch bei uns immer wieder in Vergessenheit, weil wir einfach zu stolz darauf sind, was wir geleistet haben, was wir uns leisten können. Wenn man die Leute in Israel gefragt hätte zur damaligen Zeit, wie geht's euch, hätten sie wahrscheinlich geantwortet, nicht schlecht. Es läuft nicht ganz so wie gewünscht, aber irgendwie reicht's noch. Nicht schlecht? Nicht schlecht ist das alles? In 2. Mose 3,17 sagt Gott zu Mose: Hey, ich will dich und dein Volk in ein Land führen, dort habt ihr Milch und Honig, wird dort fließen. Ihr habt ein Leben im Überfluss. Aber wo ist dieser Überfluss jetzt zur Zeit von Haggai? Wieso ist er nicht da? Genau das, was Fabi gesagt hat, weil Gott den Segen verwehrt hat. Weil Israel die Prioritäten falsch gesetzt hat. Dann stelle sich vor, sie hätten Gott an erste Stelle gesetzt. Dann hätten sie nicht geantwortet, nicht schlecht, sondern hätten sie wieder sagen können, wir sind überreich beschenkt von Gott. In Vers 18 heißt es dann doch heute am 24. Tag des 9. Monats, wo das Fundament fertiggestellt ist. Baubeginn war am 24. Tag im 6. Monat, also 3 Monate lang haben die Israeliten an diesem Fundament gebaut. 3 Monate hat es gedauert, bis es fertig war. Und jetzt erst, sagt Gott, von heute an könnt ihr wieder gut in die Zukunft schauen. Er wollte also sehen, dass diese Herzenseinstellung, diese Prioritätssetzung, die in diesen 3 Monaten stattgefunden hat, auch in den Handlungen der Menschen ihre Anwendung findet. Dass es kein reines Lippenbekenntnis ist, Gott, du bist die Eins. Er wollte sehen, dass die Leute das auch umsetzen. Und jetzt, wo die Prioritäten richtig gesetzt sind, sagt er dann auch, jetzt könnt ihr wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Das sagt er zu Beginn in Vers 15 und das sagt er auch nochmal in Vers 18. Und in Vers 19 sagt er sogar, und von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Anfangs hatten die Israeliten also noch unter der Vernachlässigung Gottes zu leiden, bis zur Fertigstellung des Fundaments. Doch von nun an, wo Gott wieder an erster Stelle gelebt und praktiziert wird, können sie auch wieder den vollen Segen empfangen. Segnet es Gott wirklich, wenn wir ihn an erste Stelle setzen? Ich habe mich bei dieser Vorbereitung an einen Film erinnert, den ich vor 2 Jahren mal geschaut habe. Dieser Film ist nicht nur ein Film, sondern auch eine echte Geschichte. Der Film heißt Die Stunde des Siegers und es geht dort um den christlichen und schottischen Läufer Eric Liddell. Er war damals der beste 100-Meter-Läufer in ganz Schottland und war wahnsinnig stolz, als er sich durchgesetzt hat gegen alle anderen und für sein Land teilnehmen durfte bei den Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris. Und er hat dafür hart trainiert und hart gearbeitet. Und dann erfährt er, jo, Erik, die Wettkämpfe für die 100 Meter finden am Sonntag statt. Und hat er gesagt, sonntags laufe ich nicht. Ich trete sonntags nicht an. Und er ist da gewesen. Natürlich war er traurig. Das war sein großer Traum, da teilzunehmen. Und hat seine Koffer bepackt, wollte gehen. Und dann kam sein Kollege zu ihm, sein Teamkollege. Der hatte sich für den 400 Meter Lauf qualifiziert und hat gesagt, hey du, also ich kann auch 100 Meter laufen. Vielleicht willst du ja meine 400 Meter laufen und dann laufe ich deine 100. Und der 400 Meter Lauf, der war nämlich nicht sonntags. Und dann hatte Erik gesagt, hey, lass das doch machen, wenn du mir das schon anbietest. Und hat seine Sachen wieder ausgepackt und nochmal hart trainiert, jetzt auf 400 Meter. Das ist ein Unterschied, ob man 100 Meter Sprint macht oder ob man 400 Meter Sprint macht. Und da hat er nicht viel Zeit gehabt für die Vorbereitung. Aber Gott hat es gesehen, er wäre bereit gewesen, seinen Traum Olympia für Gott aufzugeben und zu gehen. Und genau das hat Gott gesegnet an dieser Stelle. Eric Liddell, Gold Medalist 1924. Also er hat die Goldmedaille 1924 gewonnen. Nicht für die Krone, nicht für sein Land, nicht für Ruhm und auch nicht für Ehre. Er rannte für Gott. Und Gott hat es gesegnet und ihm im 400-Meter-Lauf die Goldmedaille gewinnen lassen, weil er seine Prioritäten richtig gesetzt hat. Und Haggai hat diese Ansichten damals an das Volk mitgeteilt. Aber Haggai war nicht der Einzige. Wenige Jahre später war das Volk Israel schon wieder in einer ähnlichen, misslichen Lage. Und Gott hat gemerkt, ich muss schon wieder jemanden schicken. Die raffen es immer noch nicht, dass sie die Prioritäten richtig setzen. Und dann musste er Maleachi schicken. Das ist der letzte Prophet, das letzte Buch der Bibel im Alten Testament. Und den musste er auch noch an die Israeliten schicken. Und wenn wir nochmal Revue passieren lassen, ist nicht alles das, was wir haben, von Gott uns gegeben, von Gott uns geschenkt. Und die Frage ist, geben wir ihm etwas zurück von dem, was wir von ihm bekommen haben? Oder ist es wie im Anspiel? Es bleibt nichts für Gott übrig. Oder warten? Der Karton, der ist ja noch übrig. Vielleicht sind auch noch ein paar Krümel für Gott, die kannst du haben. Ja, und genau so haben es die Leute damals nämlich gemacht zur Zeit von Maleachi dann. Die haben nämlich die verkrüppelten Schafe zu Gott gebracht und alle verkrüppelten, blinden, lahmen Tiere, die haben sie dann Gott gebracht, so nach dem Motto, ja, das Gute für uns und du kannst dann den Rest, den Abfall haben. Den Abfall, den kannst du haben und dann haben wir dir unseren Teil noch gegeben und sei doch gefälligst froh, dass wir überhaupt irgendwas geben. Da oben sehen wir jetzt ein Schaf mit 6 Füßen. Meint ihr, sowas will Gott von uns haben, wenn wir ihm wichtig sind? So nach dem Motto, Gott, den Abfall, den kriegst du. Deshalb die Frage an uns immer auch, ist es angemessen, was wir Gott geben, oder ist es vermessen, was wir ihm zumuten? Das Beispiel kennt jeder von uns hier, der schon länger dabei ist. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, unseren Neubau zu gestalten wie links, eine Hütte hinzuklatschen für Gott und sagen, hier, da wird jetzt unsere neue Kinderräume stattfinden und da werden wir Gemeinschaft haben nach dem Gottesdienst. Aber das haben wir nicht gemacht. Weil viele viel Zeit, Geld, Mühe und Arbeit reingesteckt haben, um unsere Cafeteria-Räume und neuen Kinderräume so zu gestalten, wie wir sie heute haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und hat Gott es gesegnet? Ja. Früher war es so, dass die Kinder da unten, nur im Keller hatten wir die Kinderräume und die sind sich quasi auf den Füßen rumgetreten. Dann kam noch die Jubi dazu, dann war da unten sowieso kein Platz mehr und wir wussten, wir müssen was tun. Und auch die Jugend hat jetzt im Neubau ihren eigenen Raum. Und früher, der Gang hier dadurch, wer sich noch dran erinnert, vielleicht von den Älteren, ich gehöre auch noch ein bisschen dazu, ist man da früher lang gelaufen, den Gang zur Cafeteria, die wir heute haben. Und dieser Zwischengang, dieser Flur war früher unser altes Café, wo wir uns nach dem Gottesdienst getroffen haben. Man hatte dort nur Stehkaffee, die Luft war schlecht, es war eng und so lange wollte da auch niemand unbedingt bleiben. Und mittlerweile haben wir eine große Jugend, sonst wäre sowas wie der Jugendgottesdienst auch nicht möglich, weil da wirklich alle mithelfen der Jugend. Das sind nicht nur wir, die man hier jetzt mal vorne sieht. Das hat auch viel in der Organisation zu tun, mit der Technik da hinten, was Paula organisiert hat, mit dem Anspiel zum Beispiel, mit der Vorbereitung. Das sind ja nicht nur wir, die vorne stehen. Und all das sind Früchte davon, dass man sich damals entschieden hat, hey, wir bauen neu an, wir machen für Gott das Beste. Da merkt man einfach, Gott hat wirklich seinen Segen für den Bau gegeben. Maleachi 3, Vers 10. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 1/10 eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche ich euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Gott sichert es zu. Ich will die Schleusen des Himmels öffnen. Stellt mich auf die Probe und seinen Segen gibt er uns auch dazu. Der Segen der Priorität. Wollen wir Gott vielleicht wirklich 10% von dem geben, was er uns anvertraut hat? Oder wollen wir ihm nur den Rest geben? Die Entscheidung liegt bei uns, auch im Bereich des Geldes, Gott an erste Priorität zu setzen? Haben wir Angst, dass es dann nicht reichen könnte? Wird es vielleicht knapp? Hey, da steht, er wird die Schleusen des Himmels wieder öffnen und uns überreich besegnen. Wollen wir uns also wirklich mit 10 statt 20 Sack Getreide zufrieden und sagen, ha, es ist nicht schlecht? Oder wollen wir wirklich Gottes Segen empfangen und sind bereit, ihn an erste Priorität zu setzen und dann sagen, hey, ich bin von Gott überreich beschenkt? Aber die Entscheidung liegt bei uns, die muss jeder für sich alleine treffen. Den Vogel, den kennen wir alle, der sagt, America first, Amerika an erster Stelle. Die Bibel lehrt uns anderes. Haggai, Maleachi, aber auch Jesus. Das Lustige ist, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe dieselbe Stelle wie Fabi jetzt zum Ende. Aus Matthäus 6, 33. Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Das ist der Part von Fabi. Und dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist mein Part. Der Segen, der kommt dann, wenn wir ihn an erste Priorität setzen. Bei Gott kommen wir nicht zu kurz. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Darauf können wir uns verlassen. Und wenn wir jetzt im Endeffekt, wenn ihr jetzt alles vergessen habt von dem, was ich gesagt habe, habe ich auch einen Satz. Einen Satz, der einprägend ist. Gott lässt sich von uns nicht schenken. Er ist nicht auf uns angewiesen, auf das, was wir geben. Aber wenn wir bereit sind, ihm was davon abzugeben und ihn an erste Priorität setzen, dann gibt er vielfach zurück. Gott lässt sich nichts schenken. Er gibt vielfach zurück und segnet uns. Amen.